NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Hallo, es sind gigantische Zahlen, bei denen man viel Vorstellungskraft braucht. Mehr als 200 Millionen Menschen. Menschen, die bei etwas Wirtschaftswachstum mehr konsumieren könnten. Farben kaufen, um ihre Wände zu streichen. Spielzeug für die Kinder, vielleicht ein neues Auto. Also Kaufkraft, Wirtschaftswachstum. Es geht um Südamerika und um das Freihandelsabkommen Mercosur, das die EU abschließen könnte in diesem oder im nächsten Jahr. Mein Name ist Angelika Henkel. In dieser Unser-Thema-Sendung bei NDR1 Niedersachsen geht es um Niedersachsen, um Mercosur, warum Landwirte das Abkommen kritisch sehen, aber andere Wirtschaftsvertreter ganz hoffnungsfroh sind.
Zur Mercosur-Gruppe gehören die Gründungsmitglieder Brasilien, Paraguay, Uruguay und Argentinien. Ein riesiger Markt. Und so sehen die Handelsbeziehungen bisher aus. Die EU verkauft vor allem Fahrzeuge, Maschinen und Chemieprodukte an die vier Länder. Aus Südamerika kommen umgekehrt insbesondere Fleisch, Mais, Soja und andere Lebensmittel nach Europa. Ökonomen versprechen sich durch einen Wegfall von 90% der Zölle einen Wohlstandsgewinn für alle und günstigere Preise für Verbraucher.
Im Studio bei mir ist als erstes Maike Bielfeld, Geschäftsführerin von der Industrie- und Handelskammer. Ich frage Sie gleich mal, Frau Bielfeld, Mercosur-Freihandelsabkommen, das klingt in den Nachrichten immer so abgehoben, so expertenhaft. Was haben wir als ganz normale Leute damit zu tun?
Ja, das fängt eigentlich erstmal damit an, dass man sich überlegt, wenn man hier zum Beispiel bei einem großen Maschinenbauer oder einem Automobilunternehmen beschäftigt ist, dass man sich zum Beispiel überlegt, welche der Dinge, die ich hier produziere, könnten auch für so einen Markt zur Verfügung kommen. Also verkaufen wir zum Beispiel Autos oder Zulieferteile in diese Länder, die eben, wie ja schon gesagt wurde, unheimlich viele Einwohnerinnen und Einwohner haben, also eine große Marktmacht haben. Das geht bis hin dazu, dass wir sehr stark unsere deutsche Industrie vielleicht dorthin exportieren könnten. Und umgekehrt profitieren wir vielleicht auch hiervon. Eben klang so ein bisschen schon das Thema auch der Ernährungsindustrie an. Da muss man natürlich auch mal schauen, in welche Richtung da für beide Seiten ein Gewinn rauskommt.
Frau Bielfeld war vor kurzem auch in Brasilien und Argentinien, nämlich bei einer Delegationsreise des Ministerpräsidenten Stefan Weil. Ich war auch dabei. Das klingt ja auch vielleicht erstmal wunderlich, dass ein Ministerpräsident eines Bundeslandes wie Niedersachsen internationale Reisen macht, Frau Bielfeld. Wie finden Sie das denn als Steuerzahlerin?
Gut, also ich bin das ja ehrlicherweise gewöhnt, weil wir häufig dabei sind als Industrie- und Handelskammer, insbesondere die IHK in Hannover, deren Geschäftsführerin ich auch bin, Hauptgeschäftsführerin. Wir bewerben uns tatsächlich auch für den wirtschaftspolitischen Teil, solche Reisen durchzuführen. Wir wissen ganz genau, was wir davon haben. Erstmal bringen wir interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer in diese Länder. Wir lernen die deutschen Märkte kennen. Da gibt es ganz konzierte Marktanbahnungen. Und umgekehrt bringt es auch ganz viel, weil man sich einfach bildet und lernt, wie andere Länder leben und arbeiten. Und ich würde mal sagen, so im Schnitt 3-mal im Jahr ungefähr finden solche Reisen, nicht nur mit dem Ministerpräsidenten, sondern auch mit anderen Ministerinnen und Ministern statt. Und man kommt mit unglaublich vielen Eindrücken zurück und man versteht die anderen Märkte einfach viel besser, wenn man mal vor Ort war.
Aber man denkt ja, Diplomatie, das ist eine Sache von einer Außenministerin oder einem Außenminister. Warum muss da ein Ministerpräsident hinfahren?
Naja, weil Wirtschaft sind Wirtschaftsbeziehungen und die Wirtschaft funktioniert eben nur dann, wenn man auch die Unternehmen dabei hat, die diese Wirtschaftsbeziehungen aufleben lassen können. Und es ist eben in der Politik so, es gibt ja unheimlich viele so Partnerschaftsabkommen. Wir haben unter anderem auch zwei neue, also ein neues geschlossen jetzt auf der Reise und eins wurde aktualisiert, dass daraus, sag ich mal, bilaterale Beziehungen entstehen und die sind eben nicht nur auf dieser diplomatischen Ebene eigentlich eher weniger, sondern tatsächlich in handfesten Dingen. Also wie, was passiert, wenn die Zölle nicht mehr da sind? Wir haben ganz viele Abkommen in der Vergangenheit zum Thema Fachkräfte gemeinsam gemacht. Wir haben oft Delegationen, die dann nach Niedersachsen kommen. So nächstes Jahr Hannover Messe ist Brasilien das Partnerland. Da kommen dann ganz viele und man hat unheimlich viel davon, wenn man sich vorher schon mal kennengelernt hat und auch gezielt weiß, welche Art von Industrie interessieren sich zum Beispiel die Brasilianer jetzt hier in unserem Fall.
Ja, ich war ganz erstaunt, welche Unternehmen gerade aus dem Mittelstand Interesse haben, an so einer Reise teilzunehmen. Wir haben gefragt, warum fährt man da eigentlich mit?
Es sind 40 Vertreterinnen und Vertreter von sehr unterschiedlichen Branchen. Clemens Dingmann ist Chef einer Firma in Fürstenau, die Tierfutter und anderes herstellt. Sein Interesse? Auszukundschaften, was mit Brasilien oder Argentinien gehen könnte.
Ja, wir haben zwei Gründe. Einmal, wir machen ja natürliche Tiergesundheit, also für Hunde, Katzen, Pferde, Landwirtschaft, Antibiotikavermeidung. So, wir brauchen zum einen auch natürliche Zutaten, wirklich rein natürliche. Die finden wir teilweise auch in Südamerika. Da gibt es Pflanzen, die auch für uns von Interesse sein können. Und natürlich wollen wir den Markt auch für unsere Konzepte erschließen.
Aus einer ganz anderen Branche kommt Nur Nesia. Sie arbeitet für eine Firma, die Zolldaten analysiert und verkauft und passgenaue Angaben für ihre Kunden machen kann. Wer sind mögliche Konkurrenten? Welche Mengen werden gehandelt?
Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich habe alle Teilnehmer mir angeschaut. Ich habe mir die Unternehmen im Vorfeld angeschaut, habe geschaut, ob sie potenzielle Kunden für Abrams World Trade Wiki wären, um dann mit meinem Anpirschen dann auch vielleicht irgendwann den Sack zuzumachen. Und ich habe wirklich Interesse wecken können und das war das Hauptziel.
Das eine ist die Reisegruppe. Viele, die sich hier kennenlernen, machen später miteinander Geschäfte. Aber es ist auch die Gelegenheit, mit politischen Entscheidern ins Gespräch zu kommen, erzählt Nur Nesia.
Mit dem Ministerpräsidenten, genauso aber auch mit den Abgeordneten, um aus erster Hand wirklich Erfahrungen und Ideen und Vorsätze da nochmal mitzubekommen. Weil so oft kommt man ja auch nicht in die Nähe dieser Politiker, um dann auch konkrete Fragen dann zu stellen.
Und andersrum. Von CDU, SPD und Grünen sind je eine hochrangige Politikerin oder Politiker aus dem Landtag dabei. Anne Kura ist Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Das ist eine Chance, mehrere Tage am Stück miteinander im Gespräch zu sein und auch Gespräche mal zu vertiefen und am nächsten Tag vielleicht nochmal darauf zurückzukommen und auch Eindrücke von Menschen, die in anderen Zusammenhängen unterwegs sind als ich. Also aus wirtschaftlicher Perspektive, deren Eindrücke zu den Terminen, die wir hier gemeinsam gemacht haben, zu erfahren und sich da auszutauschen, das ist schon sehr wertvoll, direkt vor Ort das machen zu können.
Delaine Pastor Kühn aus der Nähe von Hannover ist deutsch-brasilianische Rechtsanwältin und kennt sich sowohl dort als auch hier aus.
Wir machen ganz viele Business in Brasilien, São Paulo, Rio de Janeiro. Und wegen der Muttersprache können wir immer noch was größer werden in Brasilien und in Deutschland. Weil natürlich in Brasilien brauchen sie immer Anwältin, die auch nach deutschem Recht was machen könnte. Entweder Unternehmensrecht oder Familienrecht oder sogar Migrationsrecht. Wir machen ganz viel mit hochqualifizierten Fachkräften, die nach Deutschland einwandern will.
Dieter Thiemann, der Finanzberater in Osnabrück ist, bringt es so auf den Punkt.
Unternehmen wie wir in Niedersachsen, die exportorientiert sind, die international aufgestellt sind, müssen neue Märkte entdecken und das ist eine Entdeckungstour.
Eine Entdeckungstour, Frau Bielfeld, Sie waren auch dabei. Stippvisite in Brasilien, dann einige sehr volle Tage in Argentinien. Zwei ganz unterschiedliche Länder. Und der Terminkalender bei so einer Delegationsreise ist ja sehr voll. Wenn Sie drei Wörter hätten, um die Reise zu beschreiben, welche wären das?
Spannend, total spannend. Anstrengend, kann ich nicht anders sagen. Es war schon anstrengend und ich bin mit unglaublich vielen neuen Eindrücken zurückgekommen.
Ja, das waren wirklich eindrückliche Impressionen bei der Delegationsreise. Übrigens, die Reiseteilnehmer zahlen ja ihre Reise selbst, auch der NDR.
Ja.
Und damit man sich vorstellen kann, was dort passiert, eine Reportage.
Besuch auf einer Baustelle. Hier am Rande von Buenos Aires soll eine riesige Abwasseranlage entstehen. Eine innovative Technologie. Im Rohbau riesengroß. Hanna Sandmann ist mit 28 Jahren die jüngste Wirtschaftsvertreterin in der Delegationsreise mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten.
Wir bauen große Chemieanlagen. Die Montagezeiträume laufen häufig über mehrere Monate. Und dann sind natürlich unsere Mitarbeiter hier vor Ort, nicht nur unsere Monteure, sondern auch unsere Inbetriebnehmer für die Anlagen. Und dafür ist es wichtig, dass wir wissen, dass die Mitarbeiter dort sicher sind, wo sie sind. Dafür kennen wir gerne das Umfeld, wir kennen gerne die Kunden, zu denen sie fahren und wir uns eben keine Sorgen machen müssen oder auch deren Familien sich keine Sorgen machen müssen.
Deshalb leistet sich ihr Unternehmen, sie mitzuschicken auf die 8-tägige Reise nach Südamerika, die Chancen ausloten soll für Investitionen, so wie hier in Argentinien. Rein auf dem Papier kann sich die jüngste Bilanz sehen lassen. Die Wirtschaft brummt, die jahrelange Rezession scheint gestoppt. Die Inflation ist niedriger als zuvor. Aber nach dem Besuch der Baustelle stellen sich Benedikt Hüppe von den Unternehmerverbänden kritische Fragen. Genau dafür sind solche Delegationsreisen ja auch da, um sich ein eigenes Bild zu machen.
Das Learning beim Klärwerk war, dass hier die Projekte scheinbar nicht so effizient umgesetzt werden können, wie man das von Deutschland aus gewohnt ist. Dass hier auch durch viele Fremdfinanzierungen aus der Weltbankfonds, aus anderen Fondssystemen einfach sehr langsam stufenweise gebaut werden muss. Dann wird wieder nachgewiesen und wieder neu gebaut. Und das verzögert natürlich so ein Projekt immens und hat am Ende dazu geführt, dass wir nicht so wirklich wahrnehmen konnten, dass das hier verlässliche Rahmenbedingungen sind, in denen man gerne investiert.
Das Freihandelsabkommen Mercosur, nach mehr als 20 Jahren verhandelt und nun auf dem Weg ratifiziert zu werden, verspricht niedrige Zölle. Das könnte das Geschäftemachen immens erleichtern. Für ein Unternehmen, das einerseits Wirtschaftsdaten analysiert und verkauft, aber auch Stahl produziert, ist nur Nesir dabei. Sie ist zufrieden, denn sie hat bei Unternehmensrundgängen genau hingeguckt.
Ich habe in 3 Unternehmen, in denen wir waren, China-Material gesehen, Stahl. Und jedes Mal habe ich auch meine Visitenkarte dagelassen und gesagt, wir möchten gerne unseren Präzisionsstahl von Aurams Industries aus Osnabrück Ihnen zusenden. Und auch da haben wir gute Kontakte knüpfen können und auch eine Anbahnung von Geschäften gestartet.
Erste Erfolge sind das. Während der Ministerpräsident und die 3 Vertreterinnen von SPD, CDU und Grünen aus dem Landtag in Hannover einen Stadtteil in Buenos Aires angucken. Hier unter den Brücken einer Schnellstraße wohnen viele arme Menschen. Polizisten begleiten die Delegation zu einem Sozialprojekt. Ministerpräsident Stefan Weil geht das nahe.
Wenn man durch solche Quartiere geht, dann wird man als Deutscher bescheiden. Manchmal machen wir uns gar nicht klar, dass wir im Weltmaßstab doch unter sehr, sehr guten Bedingungen leben.
Diese Armut zu sehen, das mischt sich mit in die Bilanz der Reise. Argentiniens Staatschef Milei ist selbsternannter Fan von Elon Musk aus den USA. Er präsentiert sich mit harten Ansagen und auch Fotos mit Kettensäge in der Hand. Der Staat soll zurückgebaut werden auf ein Minimum. Die Inflation ist zwar gesenkt, aber der soziale Sprengstoff wird hier sehr deutlich. Bei vielen Menschen ist der Aufschwung nicht angekommen. Und wie verlässlich die Regierung ist, ist auch nicht klar. Deshalb fällt die Bilanz des Mercosur-Fans Stefan Weil gemischt aus.
Das ist ein Land mit einem unbestreitbar sehr großen Potenzial, aber ebenso unbestreitbar derzeit auch noch erheblichen Problemen. Die Botschaft rät den Unternehmen dazu, sich startklar zu machen für Investitionen, aber vor der Schlussentscheidung noch einmal eine genaue Prüfung vorzunehmen.
Frau Bielfeld von der IHK Niedersachsen, gehen wir das Ganze nochmal durch. Kommen wir gleich auf diese politischen Eindrücke der Reise zu sprechen. Aber erst nochmal, welche Rolle spielt denn Südamerika bisher für uns, für unsere Wirtschaftszweige in Niedersachsen?
In der Vergangenheit ist es schon so, dass wir wissen, Unternehmen wollen da gerne Geschäfte machen. Es ist aber tatsächlich durch die recht hohen Zölle, die es bisher gibt, so ungefähr von 20-35% sind die aktuell. Ja, man sich das gut überlegt, ob der Markt der richtige ist. Und das, was darüber hinaus ist, dass die Einfuhrformalitäten im Vergleich zu vielen Ländern weltweit sehr, sehr komplex sind. Wir merken das, weil wir gerade bei uns in der IHK unheimlich viele Beratungen und wirklich spezielle Seminare für die Unternehmen anbieten müssen, damit sie überhaupt, sag ich mal, diese ganzen Komplexitäten erfüllen können. Also wir merken, die wollen, aber es hakt.
Und welche Rolle spielen wir für Südamerika? Man weiß ja, dass China sich auf der ganzen Welt immer als möglichst bester Handelspartner etablieren will.
Ja, also wir können sehen, dass in den letzten Jahren China auch dort sehr stark geworden ist, wie das ja weltweit überall ist. Grundsätzlich ist es so, es gibt ja eine lange Einwanderungsgeschichte, insbesondere mit Argentinien, aber auch mit Brasilien. Und der Fokus dort ist schon sehr stark Richtung Europa. Natürlich Deutschland als einer, ja, als das größte europäische Land und wirtschaftlich stärkste Land, aber aufgrund der Sprache auch ganz klar Richtung Portugal und Richtung Spanien geht. Das heißt, es herrscht sehr viel Vertrauen. Man will gerne nach Europa und deswegen sind auch die Grundvoraussetzungen für das Mercosur-Abkommen eigentlich genau da, weil man das jetzt lange, über Jahrzehnte eigentlich schon endverhandelt hat und jetzt kurz vor der Ratifizierung steht, in der Hoffnung, dass es kommen wird. Also da gibt es wirklich auch der Wunsch von beiden Seiten, sich auch ein bisschen unabhängiger vielleicht von dem Rest der Welt zu machen miteinander, indem man hier neue Freihandelsabkommen schließen kann.
Und welches ist die Branche, die hier in Niedersachsen aus Ihrem Bereich am meisten profitieren könnte?
Ja, also in Tat, wir sind ein Automobilland. Und ich sage mal so, wenn man aktuell auf das Weltgeschehen guckt und neue Zölle, die verhängt werden sollen, ist tatsächlich die Automobilbranche eine, wo die große Erwartungen drin sind. Aktuell liegen da die Zölle auch bis zu 35%. Die sollen in Zukunft weitestgehend wegfallen. Ich bin ja häufiger unterwegs, egal in welchem Unternehmen weltweit, was produziert, finden sie immer deutschen Maschinenbau. Das ist halt sehr, sehr gut und das soll eben auch so bleiben. Und hier soll auch schrittweise ein Abbau der Zölle passieren. Das heißt, dort sehen wir dann vielleicht auch noch mehr Chancen, dass deutsche Produkte eben in Südamerika wettbewerbsfähiger werden, weil wenn Zölle wegfallen, werden die Produkte günstiger. Und auch der Bereich der Chemie. Also der Bereich der Chemie, da sollen die Zölle ganz wegfallen. Also alles das, was man so an Grundstoffen benötigt, um zum Beispiel vor Ort produzieren zu können. Das sind so die drei Hauptbranchen, die wir sehen.
Jetzt gibt es ja in beiden Ländern auch viel Armut. Wir haben das auch eben im Beitrag gehört. Das ist dort sehr sichtbar. Man sieht Drogenabhängige unter den Brücken schlafen. Auch wenn Buenos Aires ja eine sehr europäische Stadt scheint. Es sah fast aus wie Madrid an manchen Stellen. Argentinien wird von Milei regiert, ein Mann, der sich den USA unter Trump zuwendet. Er wütet auch gegen Journalisten und hat den Kulturkampf ausgerufen. Es gab dort auch Proteste, als wir da waren. Er will den Staat zurückbauen auf ein Minimum. Justiz und Polizei sollen weiter staatlich bleiben, aber ansonsten der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, spielt dort keine Rolle. Hat das eine Bedeutung für Unternehmen, wenn sie zum Beispiel mit Argentinien Geschäfte machen wollen?
Ich glaube, man muss da einmal abschichten. Also mir ist es natürlich auch aufgefallen, insbesondere wenn ich morgens ein bisschen durch Buenos Aires gejoggt bin, was aus Sicherheitsgründen tatsächlich geht, was Sao Paulo völlig undenkbar war, ging es dort. Dort habe ich Menschen gesehen, die auf Bänken geschlafen haben, wo ich mal so, wenn ich rein das Objektiv betrachte, es nicht vermutet hätte. Also ich denke, da ist gerade in der letzten Zeit sehr viel passiert, dass gerade der Mittelstand hat eben sehr stark verloren. Das ist das, was uns gesagt wurde und eben nicht das klassische Menschen, die aus verschiedenen vielleicht auch psychischen Problemen eher in Frage von Sucht abgeglitten sind, sondern hier scheint es tatsächlich eben zum großen Abbau gekommen sein von so einer Art Mittelstandsschicht. Was die große Wundertüte ist, kann positiv werden, kann aber auch eben negativ werden, ist tatsächlich wie dieses reine Marktliberale, also ich verlasse mich auf den Markt, der wird es schon richten, wie das funktionieren wird. Denn der Staat tritt ja als großer Nachfrager normalerweise, so wie wir das auch aus Europa und aus Niedersachsen kennen, als Nachfrager für die Bereitstellung von Infrastruktur auf. Das ist komplett weg. Und alles stockt. Und wenn alles stockt, können Sie sich vorstellen, dann fallen die Aufträge fallen weg. Man weiß nicht genau, wer soll das denn finanzieren. Und auch wenn die Inflation gesunken ist, die liegt jetzt bei 2,5%, aber im Monat, nicht im Jahr. Also da denkt man immer, wow. Nee, wenn man das hochrechnet und zwar jeden Monat potenziert, kommt man dann doch auf eine Summe, wo wir hier in Deutschland ein Segen auch in den letzten Jahren sehr, sehr weit entfernt waren davon. Das heißt, wenn ich jetzt investiere, muss ich natürlich gucken, mit wem kann ich das überhaupt machen? Ist überhaupt genug Geld da? Und sind die Projekte, die ich da machen werde, überhaupt von Erfolg gekrönt. Es gibt allerdings sehr gut gehende Unternehmen in Argentinien und auch sehr wohlhabende Familien, was man dort rückgespiegelt bekommen hat. Das ist, glaube ich, das, was auch die Botschaft gesagt hat. Man muss genau schauen, mit wem macht man dort Kontakte. Ich kann eigentlich nur allen raten, und so beraten wir auch unsere Mitglieder, sich immer auch mit der Auslandshandelskammer in Verbindung zu setzen. Die kennen den Markt ideal und die geben auch Tipps der Do's und Don'ts. Und das muss man, glaube ich, unbedingt machen dort in Südamerika, also jetzt insbesondere in Argentinien, weil man eben nicht genau weiß, in welche Richtung die Politik sich dort weiterentwickelt, beziehungsweise wie die Wirtschaft darauf dauerhaft reagieren wird.
Und ein Punkt war ja auch, den eine junge Unternehmerin angesprochen hat, die Sicherheit der Mitarbeiter, wenn man die dorthin schickt.
Ja, also wir waren ja erst in Sao Paulo. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet habe, wie unsicher das dort ist. Also nicht nur der Stau, der unglaublich war. Also man braucht irgendwie für 800 Meter gefühlt anderthalb Stunden im Stau stehenderweise, dass wir nicht die Hotels verlassen durften. Ich glaube, das ist das, wenn man als Unternehmen seine Mitarbeitenden hinschickt, dann muss man schon genau gucken, passt das vom Typ her? Wer ist bereit, sowas zu machen? Es gibt natürlich diese ganzen Sicherheits- und Risikobriefings durch die Botschaft. Je größer ein Konzern, umso mehr macht das selber. Und ansonsten muss man sich wirklich vor Ort ganz genau informieren, was ich berücksichtigen muss, um ja Sicherheit zu gewähren und vielleicht auch meine Mitarbeitenden vorzuschulen.
Trotzdem sind ja gerade in Brasilien schon ganz lange deutsche Unternehmen ansässig, auch aus dem Mittelstand. sehr viele vor Ort vertreten. Was ist São Paulo für eine Region? Ich war erstaunt, wie stark sie eingeschätzt wird.
Ja, also ich muss es auch gestehen, weil wenn man da so ankam und man fuhr sofort den ersten Stau rein, man sah unglaublich viel, sag ich mal, leerstehende Geschäfte und es gab ganz viele Obdachlose, die an den Straßen lagen und da gewohnt haben. Da habe ich mich ehrlicherweise auch gefragt und man muss korrekterweise sagen, wir waren ja nur 24 Stunden in Brasilien. Natürlich konnten wir keinen kompletten Eindruck gewinnen. Es ist so, dass der Markt an sich einfach durch die Anzahl der Menschen so eine große eigene Nachfrage hat, sowohl durch die Anzahl der Einwohnenden als auch, sag ich mal, durch die Fläche. Es muss ja unheimlich viel Distanz überwunden werden, dass einfach dann der Markt so groß ist, dass es sich für die Unternehmen lohnt, dorthin zu gehen und da zu produzieren und, sag ich mal, für den Markt spezielle Produkte anzubieten. Das würde ich aber, sag ich mal so, auf den ersten Blick würde man das nicht vermuten. Da geht es mir genauso wie Ihnen auch.
Es wurden auf der Reise zwei politische Abkommen unterzeichnet. Sie haben die eben am Anfang schon mal erwähnt. Einmal in São Paulo und ein zweites in der argentinischen Provinz Santa Fe, wo es schon mal ein Abkommen gab, aber ich glaube, es ist ein bisschen eingeschlafen, um es freundlich zu formulieren. Interessant ist ja, dass solche Abkommen eigentlich keine Bedeutung haben. Sie sind ohne Rechten, ohne Pflichten, keiner zahlt irgendwem Geld. Eigentlich geht es nur um eine Absichtserklärung. Welche Bedeutung hat das denn dennoch aus Ihrer Sicht? Denn wir wurden da ja begrüßt mit Pomp und Gloria und Orchester.
Ja, ja, also in Argentinien mit Orchester, in Brasilien war es ja tatsächlich das größte und schönste Gebäude, was mir zumindest in diesen 24 Stunden dort aufgefallen ist. Ja, also damit fängt das schon mal an. Man macht Recherchen, man guckt, welche Handelsströme existieren, welche Firmengeflechte, welche Unternehmen sind vielleicht schon in der Region auf beide Seiten. Das ist schon mal ein erster Schritt, da ist man schon deutlich weiter als mit anderen Ländern. Und dann wird gezielt geguckt, wo muss man sich austauschen? Ja, also wo gibt es Bedarfe? Oftmals ist das Thema Fachkräfte, Kooperation und Einwanderung immer ein Riesenthema. Wir sind mit der dualen Ausbildung weltweit nach wie vor führend. Das heißt, viele Unternehmen vor Ort haben große Interessen und auch die Politik. Wie kann man davon lernen? Also, weil die Jugendarbeitslosigkeit außerhalb Deutschlands und auch teilweise in Europa, aber gerade in solchen Ländern, ist extrem hoch. Also bringen wir unsere Modelle vor Ort hin und sagen, das wären Möglichkeiten, macht Ausbildungskooperationen. Das haben wir gerade in Brasilien gesehen. Da gibt es mit Senai eine staatliche, sag ich mal, so eine Art Berufsschule, die so versucht, über Praxisphasen junge Menschen in Ausbildung zu bringen und dass man davon lernt. Und Sie merken schon, wenn ich anfange zu erzählen, da gibt es doch mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Und gerade über Ausbildung holt man halt auch junge Menschen aus der Armut, aus diesen Favelas heraus und gibt ihnen eine Perspektive, die dann idealerweise ohne Drogen und mit einem gesicherten Job laufen wird. Weil das sind wirklich die Probleme, die die jungen Menschen viele dort hatten.
Und welche Rolle spielt es, dass Politik solche Abkommen schließt?
Ja, weil ohne die Politik würde dort keine Aufmerksamkeit erzeugt werden. Man kriegt über die Politik Zugang zu den verschiedenen Projekten, man kann sich austauschen. Und wir, ich kann das ja aus Sicht der Industrie- und Handelskammern sagen, wir haben über unser bundesweites Netzwerk und weltweites Netzwerk haben wir Standards. Ja, die bringen wir dann über unsere Auslandshandelskammern dorthin und geben dann Hinweise, wie kann ich zum Beispiel ähnlich wie das deutsche Modell vor Ort ausbilden. Und ohne dass da die Politik, sag ich mal, die Tür aufschließt, passiert da erstmal gar nicht so viel. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, das zu machen. Hannover Messe 26 wird Brasilien das Partnerland dann werden. Und die haben dort eben auch angekündigt, mit einer großen Delegation zu kommen. Ja, und wenn die erstmal wieder hier sind, dann gibt es wieder die nächsten Kontakte, die nächsten Geschäftsanbahnungen. Und so, ja, sag mal, nähert sich ein Schritt nach dem anderen.
Ja, so nah sind sich Politik und Wirtschaft und Wirtschaft und Politik. Vielen Dank, Maike Bielfeld von der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen, für diese Einschätzungen und Einblicke.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Hallo bei unser Thema. Es ist ein Wortungetüm aus den Nachrichten, das EU-Mercosur-Abkommen. Es wurde mehr als 20 Jahre lang ausgehandelt, bis man sich im Dezember doch einigen konnte. Sollte es ratifiziert werden, dann könnte es neue Märkte für Europa erschließen, nämlich mehr Handel mit Südamerika, mit den Mercosur-Staaten, von denen die wichtigsten sicherlich Brasilien und Argentinien sind. Eben haben wir schon gehört, dass sich Maschinenbauer, Chemiefirmen und andere Branchen bereit machen, um dort Geschäfte aufzubauen. Weniger Zölle Zölle. Das wird von der Industrie- und Handelskammer als Chance gesehen. Wie sieht das die Landwirtschaft? Immerhin ist Niedersachsen ja in vielen Produkten führend. Ich bin Angelika Henkel und bei mir ist Jörn Ehlers, Vizepräsident des Landvolks und dort Experte für das Mercosur-Abkommen. Hallo, Herr Ehlers.
Ja, hallo, moin.
Herr Ehlers, die Landwirte sind skeptischer als die anderen Wirtschaftszweige. Dabei ist es doch für uns Verbraucher gut. Wenn die Zölle wegfallen, könnte es auch für uns günstiger werden, oder?
Günstiger könnte es sicherlich in einigen Bereichen werden, aber so wir als Landwirtschaft, wir haben in der Vergangenheit oftmals die Erfahrung gemacht, dass wir bei Handelsabkommen so ein bisschen zum Spielball der Verhandlungsmasse geworden sind. Und es ist klar, Deutschland ist ein Industriestaat, viele Produkte aus dem technischen Bereich, hier aus dem industriellen Bereich, die wir gerne in andere Länder exportieren und absetzen möchten. Und aus anderen Ländern sind es oftmals halt Agrarprodukte, die ihren Markt suchen und wo wir dann in Europa dann einen Zugang bieten können, um dann halt andere Produkte absetzen zu können. Und so als Spielball von diesen Handelsgeschäften zu fungieren, da haben wir als Landwirtschaft manchmal ein schlechtes Gefühl dabei.
Was würden Sie sagen, wie ist die Stimmung? Landwirtschaft ist ja auch ein großes Feld.
Also die Stimmung auch hier zu diesem Mercosur-Abkommen ist durchaus unterschiedlich. Wenn man Europa betrachtet, sind da die Betroffenheiten und da die Vor- und Nachteile sehr differenziert gelagert. So jetzt so aus niedersächsischer Sicht heraus muss man sagen, dass wir gerade was den Milchbereich betrifft, sogar auch Vorteile für uns sehen würden, für die Molkereien sehen würden, dass dort sich Absatzmärkte auftun würden, die wir halt in den exportorientierten Molkereien durchaus erschließen können. Und so von daher sind wir da doch durchaus auch in der Hoffnung, dass es sich nicht nur negativ für uns gestalten würde.
Sie haben ja selbst auch einen Hof im Landkreis Verden mit Mastschweinen. Mein Kollege Daniel Spree ist unser Landwirtschaftsexperte aus dem NDR-Studio Osnabrück. Der war unterwegs und hat recherchiert und er durfte dabei sein auf einem Buldenmasthof in der Nähe von Vechta.
Und 132. Der hat sich wieder gut erholt.
Gesundheitscheck bei den neuen Bullenkälbern. Die Tiere sind empfindlich. Kurt Leiber und seine Tochter Katrin müssen deshalb ganz genau kontrollieren. Die Leibers mästen auf ihrem Hof in Förden im Landkreis Vechta mehr als 500 Bullen. Katrin Leiber soll ihn einmal übernehmen. Doch das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten sorgt für Unsicherheit bei den Leibers.
Wenn die Mercosur-Abkommen geschlossen werden und es käme wirklich so weit, dass das Rindfleisch in größeren Mengen hier reinkäme und wir unsere Preise damit nach unten drücken, dann wäre unser Erwerb Rindermast ja nicht mehr der, der es mal war oder der es wäre ohne Mercosur.
Auch wenn das Abkommen noch von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden muss, beeinflusst es schon jetzt die Investitionsentscheidungen auf dem Hof. Denn eigentlich würde Leiber gerne einige seiner Ställe für mehr Tierwohl umbauen. Diese Pläne liegen jetzt erstmal auf Eis.
Es ist ja eine weitere Komponente im Markt, die bislang in dieser Form dann noch nicht da war. Und die müssen wir jetzt erstmal kennenlernen und abschätzen können, was sich daraus entwickelt.
Dabei sind die Mengen der Agrarprodukte, die zollfrei oder mit reduziertem Zollsatz eingeführt werden sollen, begrenzt. Beim Rindfleisch sind es gerade einmal 1,6% des EU-Verbrauchs. Bei anderen Agrarprodukten sieht es ähnlich aus. Ökonomen wie Alfons Bahlmann vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung warnen vor zu viel Überheblichkeit im Umgang mit den Mercosur-Staaten.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass deutsche Landwirtinnen und Landwirte hinsichtlich Management, Digitalisierung auch viel von dortigen Spitzenbetrieben lernen können. Man sollte auch nicht vergessen, dass das ja Demokratien mit einem ähnlichen Wertesystem wie hier in Europa sind. Und angesichts der jetzigen Weltlage sollten wir mit diesen Ländern wieder stärker zusammenarbeiten. Früher war die EU deren größter Handelspartner, jetzt ist es China.
Trotzdem bleibt den Leibers die Sorge, dass die landwirtschaftlichen Betriebe in Südamerika viel weniger Auflagen erfüllen müssten und dadurch billiger produzieren könnten. Sie selbst haben schon einige ihrer Ställe auf Haltungsstufe 3 umgestellt. Bedeutet unter anderem mehr Platz und Außenklima für die Tiere und gentechnikfreies Futter.
So, hier in Deutschland haben wir Haltungsformen, die fängt bei 1 an und geht bis nach 5. In Südamerika haben wir gar keine Haltungsform definiert. Da können die Rinder so gehalten werden, wie die Menschen, die die Rinder halten, das dort meinen, das halten zu wollen. Und das Fleisch in der Ladentheke kann ich kaum unterscheiden.
Bilder von tausenden Rindern, die auf staubigen Flächen bis zur Schlachtreife gemästet werden, prägen das Bild der südamerikanischen Rindfleischproduzenten. Aber geht es den Tieren hierzulande wirklich besser? Ökonom Alfons Bahlmann.
Wir haben natürlich ganz hervorragende, extensive Weidehaltungsbetriebe, aber der Großteil des deutschen Rindfleisch kommt aus Stallhaltungen, in denen die Tiere teilweise noch viel enger gehalten werden als in den südamerikanischen Feedlots.
Kurt Leiber ist nicht grundsätzlich gegen das Handelsabkommen. Es müsse nur fair sein. Familiengeführte Betriebe könnten sonst gegen große Konzerne aus dem Ausland nicht bestehen.
Wenn wir die Grundversorgung aufgeben zum großen Teil hier und würden sagen, es könnte ja alles viel billiger aus dem Ausland kommen, kann es ja eventuell sogar. Aber wenn es dann zu Konflikten kommt, wo kommt es denn dann her? Dann haben wir nichts mehr. Und das wieder aufzubauen, dauert eine Zeit. Und das ist gefährlich.
Landwirte wie die Leibers hoffen nun auf mehr Klarheit und Nachbesserungen im Sinne der heimischen Landwirtschaft. Bis dahin wird die Unsicherheit wohl bleiben.
Herr Ehlers, Unsicherheit ist nie gut, vor allen Dingen, wenn man Geschäfte machen möchte. Aber ich habe verstanden, es wird bisher ja wenig Rindfleisch aus Argentinien und Brasilien importiert. Bei Rindfleisch soll auch ein Zoll bleiben in Höhe von 7,5%. Und das Gesamtvolumen entspricht 1,6% der gesamten europäischen Rindfleischproduktion.
Ja, also Sie haben recht, es wird über 1,6% gesprochen. Das sind ungefähr 170.000 Tonnen Rindfleisch, über das jetzt hier verhandelt worden ist. Was recht geschickt von den Mercosur-Staaten mit einverhandelt wurde, ist, dass wir bei den 170.000 Tonnen nicht über komplette Rinder sprechen, sondern dass es denen freigestellt wurde, über welche Marktsegmente dort spricht. Es soll Fleisch sein, aber es kann dann halt auch jetzt explizit beispielsweise das hochpreisige Fleisch des Rindes sein, was dort in diesen 170.000 Tonnen in erster Linie exportiert wird und was dann unter Umständen dazu führen könnte, dass gerade in diesen hochpreisigen Segmenten dann ein Preisdruck für die europäischen Erzeuger entstehen könnte. Also das hat man sehr, sehr gut verhandelt aus Sicht der Mercosur-Staaten. Vielleicht für uns als deutsche Landwirtschaft, als europäische Landwirtschaft nicht ganz so günstig. Und man muss natürlich auch sagen, 1,6% hört sich nicht nach viel an. Aber wenn ich unter Umständen einen Markt bediene, der schon voll ist und dann halt auch 1% oder 2% nur dazukommen, dann kann das schon wirklich das Fass zum Überlaufen bringen und enormen Preisausschlag dann bewirken. Also da wäre ich vorsichtig, diese niedrigen Zahlen dann halt auch ja zu vernachlässigen.
Und was macht das für einen Unterschied, ob das hochpreisiges Fleisch ist oder nicht?
Also es würde dann halt bedeuten, wenn es sehr hochpreisiges Fleisch ist oder Fleischsegmente sind, die sehr hochpreisig sind, dass das Mengenvolumen zwar gering ist, man hat hier die Mengen verhandelt und nicht praktisch das Segment, dass ich aber einen sehr hohen Preis in dieser Menge habe und damit sehr viele Euros, sehr viele Dollars oder was auch immer über das Meer geschippert werden in dieser geringen Menge.
Jetzt exportiert Niedersachsen ja auch ganz, ganz viele landwirtschaftliche Produkte, zum Beispiel Milch und Milchpulver und all das. Was sind das für Produkte? Wie muss ich mir das vorstellen und wo sind da die Chancen?
Genau richtig, was Sie sagen. Gerade in Niedersachsen sind wir vom Handel mit Agrargütern auch in einer gewissen Abhängigkeit. Die Agrarwirtschaft, die Landwirtschaft, alles, was da drumherum ist, ist der zweitwichtigste Wirtschaftszweig innerhalb Niedersachsens, neben der Automobilindustrie. Und das können wir nicht alles hier selber essen in Niedersachsen. Von daher sind wir auch selbst in einer ähnlichen Lage wie die Mercosur-Staaten, dass wir Käufer finden müssen für unsere Produkte. Und wir haben insbesondere im Milchbereich tolle Molkereien, tolle Produkte, tolle Landwirte, die dahinter stehen. Und die dann ein weites Produktportfolio dann auch in diese Staaten gerne liefern würden.
Die Gesundheitsstandards und die Anforderungen an Lebensmittelsicherheit sind ja in der EU sehr hoch. Aber die sollen auch bestehen bleiben. Da soll es Kontrollen geben. Was würden Sie sagen? Ist Papier da geduldig? Gibt es überhaupt genug Menschen, die diese Kontrollen ausüben können? Haben Sie Zweifel, dass das funktioniert oder ist doch alles Paletti?
Alles Paletti, ja. Sie haben recht, die Produktstandards, die sind definiert und da bin ich mir schon auch sicher, gerade so wenn ich mir die Kontrollbehörden, Kontrollinstanzen in Deutschland mir anschaue, dass wir da sehr viel Sicherheit auch für die importierten Produkte haben, dass da keine direkte Gefahr ausgeht für den Konsumenten. Das glaube ich schon. Aber wir sprechen hier nicht nur über Produktstandards, sondern auch über Produktionsstandards. Und die sind halt ebenfalls unterschiedlich und dort geht es um Umweltfaktoren, um Arbeitsfaktoren für die Menschen, die dort in der Landwirtschaft arbeiten, dort angestellt sind. die auch unterschiedlich sind, die nachher vielleicht ein ähnliches Produkt, wie wir es in Deutschland kennen, mit denselben Inhaltsstoffen erzeugen können. Aber alles auf dem Weg dorthin findet dann oft auf eine andere Art und Weise statt, wie wir es gewohnt sind und wie wir es halt hier erfüllen müssen, auch als Landwirte, als Betriebe. Und da wünschen wir uns schon, dass die Politik darauf achtet, dass wir eine Chancengleichheit haben, auch was die Produktionsstandard betrifft.
Was führen wir denn sonst aus Südamerika ein?
An landwirtschaftlichen Produkten ist es beispielsweise auch im Geflügelbereich sehr viel Brustfleisch. Also 25% ungefähr des Brustfleisches wird innerhalb Europas importiert. Da kommt ein Großteil beispielsweise aus Brasilien. Ebenso ist das Thema Zucker etwas, was eine Rolle spielt, weil auch gerade dieser Zuckerprozess in den südamerikanischen Ländern ein ganz anderer ist, wie wir hier in Deutschland unseren Zuckerrüben haben. Dort ist es oftmals ja Zuckerrohr, der viel einfacher, viel kostengünstiger zur Zuckerproduktion herbeigeführt werden kann, als wir es hier mit den Zuckerrüben machen können. Und also das sind so die wesentlichen Dinge, die uns jetzt hier auch in Deutschland betreffen würden.
Mir ist aufgefallen, Herr Ehlers, dass sich ja der Niedersächsische Landvolkverband zurückhält mit den großen Parolen. Das habe ich in anderen Bundesländern schon anders gesehen. Woran liegt das?
Ja, es liegt halt wirklich gerade bei dem Mercosur-Abkommen, dass wir da nicht eine eindeutige Meinung über alle Produktbereiche haben können, weil wir durchaus sehen, dass es Vor- und Nachteile gibt, wie so oft im Leben. Und wir da nicht jetzt nur, weil es dann halt vielleicht eine gute Kampagne gibt, nur dagegen halten wollen. Also wir wollen schon wirklich differenziert betrachten, nüchtern die Vor- und Nachteile miteinander abwägen, auf die Nachteile hinweisen, die wir sehen. Ich habe ja eben schon die Produktionsstandards angesprochen. Und da gibt es durchaus ja auch Lösungsmöglichkeiten, die uns als Landwirtschaft, aber auch den Verbrauchern da noch mehr Sicherheit geben können in diesem Mercosur-Prozess. Und vielleicht ganz kurz, also zu diesen Möglichkeiten, die die Politik uns dort noch an die Hand geben könnte, da sehen wir in erster Linie dann halt auch die Kennzeichnung der Herkunft, dass der Verbraucher erkennen kann, ist es ein Produkt, was importiert wurde, was vielleicht nicht nach deutschem Standard dann erzeugt wurde, und dann halt auch die Kennzeichnung der Produktionsstandards und dass man da auch ein Auge drauf wirft und nicht nur, ja, welche Inhaltsstoffe das Produkt letztendlich hat.
Ja, als Verbraucherin wäre das eine kostbare Info für mich, woher das Ganze kommt und ob das einmal um die halbe Welt geschippt wurde. In anderen Staaten sieht das anders aus. In Polen oder Frankreich, da sind die Landwirte ja derzeit viel radikaler eingestellt, gehen auch viel schneller und spontaner auf die Straße. Wenn die Nein sagen, dann entfaltet das immer gleich eine große Wirkung, auch auf die Regierungen. Was denken Sie, ist das überzogen, was da in Polen, Österreich oder Frankreich geschieht, oder genau richtig, dass die da auf den Putz hauen?
Also das nehme ich genauso wahr, und dort sind die Berufskollegen deutlich lauter, deutlich negativer gegenüber Mercosur eingestellt. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Lage dort eine andere ist und auch der Schwerpunkt der Produktion in diesen Ländern sich anders gestaltet als in Deutschland. Also insbesondere in Frankreich, aber auch in Irland als weiteres Beispiel, hat man auch sehr viel Rindfleischproduktion, was in Konkurrenz zu den importierten Produkten stehen würde. Und hier kann ich durchaus verstehen, dass die Kollegen sich dann sehr deutlich zu Wort melden in diesen Ländern und darauf hinweisen, so, wir haben hier ein Problem. Und das haben wir in Niedersachsen auch, aber nicht in dem Maße, wie es halt in Frankreich oder in Polen vielleicht der Fall ist.
Ich habe die rot-grüne Landesregierung gefragt, was sie zur Kritik der Landwirte in Niedersachsen sagt. Hier sind die Antworten von Anne Kura, Fraktionsvorsitzende der Grünen, und Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD.
Unter dem Strich glaube ich, Europa muss das machen. Wir hätten auf diese Weise eine Chance, einen sehr, sehr großen zollfreien Wirtschaftsraum zwischen Europa und Südamerika zu schaffen. Und das ist in Zeiten, wo andere die Zollschranken hochsetzen, einfach von unschätzbarem Wert. Die Bedenken aus der Landwirtschaft, die es überall in Europa gibt, muss man ernst nehmen. Da muss man auch drüber reden. Ich habe den Eindruck, nach manchem, was mir jetzt in Gesprächen gesagt worden ist, das eine oder andere, das relativiert sich bei näherem Hinsehen vielleicht doch.
Also es ist in der Tat so, dass wir in der EU zu Recht sehr hohe Umwelt- und auch soziale Auflagen für die Landwirtschaft haben, Umwelt- und Klimaauflagen. Und da ist es fair zu sagen, wenn wir ein Abkommen schließen, dass das dann auch für den Handelspartner gelten soll. Deswegen kann ich Teile der Sorgen der Landwirtschaft schon nachvollziehen, vor allen Dingen von kleineren Unternehmen, weil das solche großen Handelsabkommen in erster Linie vor allen Dingen großen Konzernen natürlich das Leben noch mal leichter machen.
Herr Ehlers, können Sie mit diesen Antworten etwas anfangen?
Ja, also durchaus schon. Also es scheint auch bei unserem Ministerpräsidenten und auch bei Frau Kura angekommen zu sein und bewusst zu sein, dass die Landwirtschaft auch für Niedersachsen eine große Rolle spielt und dass man auch unsere Anmerkungen und Probleme durchaus ernst nimmt. Ja, ich hoffe, dass da noch vielleicht einige Dinge mit einfließen könnten in die derzeitigen Verhandlungen. Ich nehme auch wahr, dass der neue Agrarkommissar, der Herr Hansen aus Luxemburg, dass der sich bezüglich der Herkunftskennzeichnung und Kennzeichnung der Produktionsstandards auch schon sehr in unserem Sinne geäußert hat. Was auch anscheinend im Spiel sein soll, ist, dass das Thema Geld, dass es einen finanziellen Ausgleich geben soll für betroffene Landwirtschaftsbereiche. Also es steht im Raum die Summe von 1 Milliarde Euro für natürlich ganz Europa, nicht nur für Deutschland oder nicht nur für Niedersachsen leider. Das muss schon auf viele Schultern nachher verteilt werden, auf viele Landwirte. Aber es ist durchaus halt eine Summe, die dort aufgerufen werden soll, um einen gewissen Ausgleich bei Benachteiligung dann herbeizuführen.
Vielen Dank, Jörn Ehlers, Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolks, für das Gespräch.
Ja, ich danke auch, dass Sie sich des Themas angenommen haben. Vielen Dank.
Hallo zum dritten Teil der Sendung Unser Thema. Die Welt verändert sich derzeit rasant. Deutschland braucht Rohstoffe. Amerika als politischer und Handelspartner wankt. Deutschlands Unternehmen, auch in Niedersachsen, wollen und müssen exportieren. Wohin? Zum Beispiel nach Südamerika, mithilfe des Freihandelsabkommens Mercosur, das zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in Kraft treten könnte. Hier könnten Sie heute exklusiv Insiderkenntnisse hören, wie so ein Abkommen ausgehandelt wird. Mein Name ist Angelika Henkel und bei mir ist Bernd Lange, einer der sicherlich besten Kenner des Themas. Er ist im EU-Parlament Abgeordneter für die SPD, kommt aus Hannover und er ist Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament. Herr Lange, warum ist das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten gerade jetzt so bedeutsam?
Weil wir immer mehr Wettbewerb haben und auch Protektionismus. Herr Trump macht Zölle auf alle möglichen Produkte. Und man weiß nicht so genau, was er noch alles macht. Stabile Verhältnisse mit einem Land mit 270 Millionen Einwohnern, das ist eine Größe, wo man ein Stück weit diese Unsicherheiten mit stabilisieren kann.
Jetzt sind ja auf beiden Seiten ganz viele Interessen zu vertreten. Wie funktioniert so etwas, so ein Riesenpaket zu verhandeln, das für alle Seiten passen muss?
Ja, es dauert natürlich auch eine längere Zeit. Wir haben ja mit den Mercosur-Staaten über 20 Jahre verhandelt, weil natürlich es geht um Industrieinteressen. Also Deutschland exportiert Autos und Maschinenbau. Sicherlich gibt es eben auch Agrarinteressen und die sind in den Mitgliedstaaten unterschiedlich. Und deswegen muss man sich auch sehr intensiv über das Verhandlungsmandat unterhalten und den Prozess auch begleiten, sodass da auch keiner durchs Rost fällt.
Und wie muss man sich das vorstellen, das Verhandeln? Ist das wie bei einem Autokauf, bei so einem freien Händler? Am Ende kriegt man die Winterreifen noch mit dazu zum ausgehandelten Preis als Goodie oder?
Naja, es ist schon so, weil so ein Handelsabkommen sehr umfassend ist, wo ganz viele Elemente enthalten sind. Übrigens muss das auch so sein, weil wir sonst ja die Regeln der WTO, der Welthandelsorganisation, haben. Und da sind eigentlich die Prinzipien, nach denen man ein Handelsabkommen schließen kann, auch vorgegeben. Also sehr umfassend. Und da gibt es natürlich so ein Trade-off zwischen unterschiedlichen Bereichen. Das ist völlig klar. Aber es ist nicht so, wie manchmal kolportiert wird, dass die Landwirtschaftsinteressen zugunsten der Industrieinteressen aufgegeben werden. Nein, im Gegenteil. Wir exportieren ganze Menge Agrargüter in die Mercosur-Staaten, haben als Europäische Union übrigens im letzten Jahr 70 Milliarden plus allein im Agrarsektor erwirtschaftet.
Besteht die Gefahr, dass man über den Tisch gezogen wird? Wie schützt man sich davor?
Indem man sehr intensiv auch mit dem Parlament berät. Wir haben sogenannte Monitoringgruppen eingerichtet für jede Verhandlung, eine extra, wo wir sehr intensiv mit der EU-Kommission, die die Verhandlungen hauptsächlich führt, diskutieren und auch mitunter Stakeholders, Zivilgesellschaft dazu holen, um zu gucken, wo sind die Interessen, was passiert gerade. Und zum Zweiten habe ich als Handelsausschussvorsitzender auch dafür gesorgt, dass es mehr Transparenz gibt. Alle EU-Positionen werden im Internet veröffentlicht, alle Protokolle der Verhandlungen werden im Internet veröffentlicht, sodass man auch als normaler Bürger, Bürgerin verfolgen kann, wo die Verhandlungen gerade stehen.
Jetzt gab es ja im Dezember eine Einigung. Jetzt müssen diese Verträge ratifiziert werden. Welchen Weg geht das?
Es gibt einen politischen Teil und einen Handelsteil. Dieser Handelsteil umfasst 90% der Verhandlungen. Handelspolitik ist EU-Zuständigkeit, Alleinzuständigkeit. Das wird dann ins Parlament kommen nach der Unterschrift. Die wird wahrscheinlich im September sein. Das muss noch übersetzt werden und da müssen ganz viele Juristinnen und Juristen überprüfen, ob die litauische Fassung mit der deutschen übereinstimmt. Und dann kommt es zur Unterschrift im September, dann geht es ins Parlament. Und ich schätze mal, nach so 3 Monaten, 4 Monaten werden wir denn darüber abstimmen. Und dann gilt der Handelsteil. Der politische Teil, der muss dann von den 27 Mitgliedstaaten und deren Parlamente ratifiziert werden. Und das kann eine Zeit lang dauern.
Herr Lange, vielen Dank für das Gespräch und das Erzählen, wie so ein Vertrag zustande kommt. Wann können wir damit rechnen, dass er abgeschlossen ist?
Final, der Handelsteil, würde ich sagen, Februar 26 gebe ich Ihnen eine Wette drauf. Der politische Teil, das weiß man nicht. Das dauert manchmal lange, 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 viel zu lange. Wir hatten beim Abkommen mit Zentralamerika das Schlimmste, da hatten wir 11 Jahre, bevor alle Parlamente der Mitgliedstaaten es auf die Reihe gekriegt haben. Ich hoffe, bei Mercosur dauert das nicht so lange, aber wichtig ist, 90% des Abkommens, der Handelsteil, wird mit Beginn nächsten Jahres in Kraft sein.
Vielen Dank.
Gerne.
Das war unsere Sendung zum Thema Mercosur, das Freihandelsabkommen zwischen EU und Südamerika, auf das jetzt viel Hoffnung gesetzt wird.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.